Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, also ist immer ein beruhigendes Gefühl, das doch nicht ganz, ganz so live ist. Wir haben vor 14 Tagen mit der Botschaft begonnen, die Gemeinde als die Braut Christi. Und wir haben mit Teil 1 begonnen, heute wird man mit Teil 2 fortfahren. Wenn wir das Wort Braut hören, müsste eigentlich eine Freudenstimmung da sein. Es sei denn, wir blenden die Bedeutung dieses Wortes aus. Wenn wir die Braut sind, dann wollen wir auch so leben als die Braut. Die Braut, die auf ihren Bräutigam wartet. Klar, ich habe vorhin auch gesagt, wir sind noch in unserem Fleisch. Das heißt, wir sind von irdischen Dingen umgeben. Wir machen die Augen auf, bis wir abends die Augen zumachen, sind wir von irdischen Dingen, Aufgaben, zum Teil Nöten und Sorgen, vielleicht da und dort auch umgeben. Und da machen wir uns über alles Mögliche Gedanken. Aber wir wissen, es heißt, trachtet nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Und wir wissen, dass in uns, solange wir auf dieser Erde leben, in unserem Fleisch noch sind, ist der Kampf da zwischen dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, und unserem Fleisch, das uns nach unten ziehen will, zu den irdischen Dingen, zu den Sorgen, dass wir uns Gedanken machen. Und beide kämpfen um unsere Willensfunktion, der Heilige Geist einerseits und unser Fleisch auf der anderen Seite. Und wir müssen uns immer wieder entscheiden, stündlich, häufig minütlich, mit unseren Gedanken, mit unserem Reden, mit unserem Handeln. Wir müssen uns dafür entscheiden, dass, was wir versprochen haben, dass wir jetzt erkauft sind für unseren Vater im Himmel und dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und wir müssen uns auch klar machen und das auch leben, dass wir in Gottes Hand geborgen sind. Wir wissen, dass Gott die nicht nur die Vergangenheit kennt, auch die Gegenwart, aber auch noch viel wichtiger die Zukunft. Und wenn wir seine Kinder sind und in seiner Hand sind, dann dürfen wir uns keine Sorgen machen und uns nur auf das Irdische konzentrieren, beziehungsweise unsere Sinne auch irdisch gestalten. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir heute mit dem Thema weiterfahren, die Braut Christi, dass wir uns für den Geist Gottes entscheiden, dass wir die Braut sind und wir warten sehnsüchtig auf die auf den Bräutigam, der uns abholen wird. Wann genau, wissen wir nicht. Es kann jetzt sein, es kann eine Stunde, in einem Jahr oder in 100 Jahren. Aber diese Sehnsucht muss bleiben. Sowohl unser Bräutigam als auch sein und unser Vater legen größten Wert darauf, dass wir treu sind und diese Sehnsucht haben. Wie grausam ist es für den Bräutigam und für sein und unseren Vater, wenn die beiden merken, dass wir hier A, untreu sind oder zumindest keine Sehnsucht mehr haben. Ja, das ist sehr traurig. Der Bräutigam hat die Sehnsucht. Er hat gesagt, ich habe die Sehnsucht, ich kann die Stunde nicht erwarten. Er weiß selber noch nicht genau wann. Nur sein Vater hat ihm noch nicht verraten. Ob zwischendurch ihm verraten hat, wissen wir auch nicht. Aber als er auf der Erde war, unser Herr Jesus Christus, wusste er nicht, wann die genaue Stunde ist. Aber eins wissen wir, dass er sehnsüchtig auf uns wartet, um uns abzuholen. Haben wir auch diese Sehnsucht? Und wenn wir sie nicht haben, geschweige davon, dass wir nicht treu sind, dann ist das ja ganz grausam. Wenn die Braut in Abwesenheit, mindestens der leiblichen Abwesenheit ihres Bräutigams, untreu wird. Aber auch wenn sie die Sehnsucht nicht hat, ist sehr traurig. Jetzt schauen wir uns das an. Mit dem Schieben. Reinhold, das funktioniert scheinbar nicht ganz. Ach so, oben, ja. Wir wollen kurz die Zusammenfassung von Teil 1 gemeinsam anschauen und dann in Teil 2 fortfahren. Wird man mit der Einleitung beginnen, Teil 2. Wir lesen die Verse 1 bis 9 aus dem Buch der Offenbarung des Johannes, Kapitel 19. Dann wollen wir zwei Punkte behandeln. Einmal die Entrückung der Braut. Um bei dem Bräutigam alle Zeit zu sein. Und dann den nächsten Punkt, der Bräutigam tritt die Königherrschaft an. Wenn wir die Braut Christi sind, wollen wir den Ratschluss Gottes, den Plan Gottes kennenlernen, damit wir wissen, was ist eigentlich unser Weg auf dieser Reise bis zur Hochzeit. Und auch darüber hinaus. Gott hat uns nicht in Unklaren gelassen, was er für uns einen Plan aufgestellt hat. Und deshalb wollen wir auch diesen Plan kennenlernen. In Teil 1 haben wir uns mit folgenden Punkten befasst. Das war zuerst die Einleitung. Lob des Bräutigams an die Gemeinde von Thyatira in der Offenbarung, Kapitel 2, 18 bis 22. Der Herr Jesus Christus spricht zu der Gemeinde in Thyatira und lobt die Gemeinde für all das, was sie gut gemacht hat. Treue, gute Werke und, und. Aber dann spricht er eine Warnung aus, und zwar vor den falschen Propheten in der Gemeinde, die ihre Irrlehren in die Gemeinde bringen, um die Auserwählten zu verführen. Dann haben wir den zweiten Punkt zusammen studiert, die irdische Braut Gottes, das ist das irdische Volk Gottes. Wenn wir die Braut Gottes hören, dass wir immer daran denken, die Braut, die irdische Braut Gottes, die himmlische Braut Gottes. Wir sind nicht die einzige Braut. Es gibt die Braut Gottes, die irdische und die himmlische. Das irdische Volk Gottes ist die irdische Braut Gottes. Die Unterscheidung zwischen der irdischen und der himmlischen Braut, also zwischen dem irdischen Volk und dem himmlischen Volk Gottes. Die irdische Braut wird immer einen irdischen Leib haben, ihre Heimat auf der Erde haben. Sie hat viele Ehebrüche begangen, was im Töten des Sohnes ihres Herrn gipfelte. Der Herr hat sie in der Zeit der Gemeinde beiseite getan, bis die Zahl der Glieder der Gemeinde vollendet ist. Und schließlich die Verheißung, dass der Herr sie sich am Ende der Trübsalzeit auf ewig verloben wird, jedoch ohne Hochzeit. Die irdische Braut wird keine Hochzeit erleben. Sie wird auf ewig die Verlobte sein. Und dann haben wir uns die Braut Christi als die himmlische Braut angeschaut, das himmlische Volk Gottes, als die kostbare Perle, für die der Herr sein Leben hingegeben hat. Ihr Gottesdienst ist ihren irdischen Leib als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, um ihre Sinne zu erneuern. Wie? Dass sie himmlisch gesinnt, immer die Sehnsucht nach ihrem Bräutigam hat. Das ist die Erneuerung der Sinne. Und nicht sich so verhält, wie die irdische Braut, die irdisch gesinnt ist, die im Moment in der Haushaltung der Gemeinde, in der Gnadenzeit, irdisch gesinnt ist, aber beiseite getan ist, spielt im Moment im Plan Gottes keine Rolle. Und wenn wir uns genauso verhalten, dann spielen wir auch keine Rolle und da gehören wir nicht dazu. Im Moment existiert nur die himmlische Braut Christi, ist Gott ist am Wirken, an ihr am Arbeiten. Und deshalb müssen wir immer darauf achten, dass wir himmlisch gesinnt bleiben. Der Apostel Paulus warnt uns immer wieder davor, dass unsere Sinne irdisch gerichtet werden. Sie wird, also die himmlische Braut, wir, sie wird einen verherrlichten Leib wie ihr Bräutigam bekommen. Ihre Heimat ist der Himmel. Und dann haben wir den Punkt behandelt, die Braut Christi als die verlobte Jungfrau und die Frau des Lammes. Sie wird mit dem Bräutigam vermählt und wird die Gemahlin, also die Frau des Lammes heißen. Vorher ist sie die Verlobte, nach der Hochzeit des Lammes wird sie die Frau, die Gemahlin heißen. Und dann haben wir uns die Liebe Christi zur Gemeinde in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft angeschaut. Der Herr hat sich so sehr geliebt, dass er sein Leben für sie hingegeben hat. Das hat er schon getan. Er hat sie durch das Wasserbad des Wortes gereinigt und neu gemacht. Durch das Hören des Wortes empfangen wir den Glauben und durch den Glauben werden wir gereinigt und neu gemacht. Anschließend hat er sie mit seinem Geist erfüllt und versiegelt. Er nährt sie und pflegt sie und achtet auf sie bis zu ihrer Heimholung oder bis zu ihrer Entrückung. Er ist nicht untätig. In der Vergangenheit hat er sein Leben hingegeben. Momentan achtet er auf sie, pflegt sie und behütet sie. Dann wird er sie sich selbst darstellen als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. In Teil 2 wollen wir uns mit dem Plan Gottes nach dem jetzigen irdischen Leben der Braut, also der Gemeinde, befassen. Es ist wichtig, den zeitlichen Ablauf der Geschehnisse bis zur Hochzeit des Lammes zu kennen. Vor einiger Zeit haben wir ein Gespräch auch hier in der Gemeinde gehabt und dann ging es um das Thema die Braut Christi in der Offenbarung. Und da hat der eine uns gesagt, ja, was interessiert uns das? Wir leben doch hier. Ja, wo sind unsere Sinne? Sind sie himmlisch gerichtet? Heute habe ich im Radio einen Vers gehört, dass Jesus Christus uns gesagt hat, ich gehe zu meinem Vater, um euch die Wohnungen vorzubereiten. Und wenn sie fertig sind, werde ich kommen und euch abholen. Ja, ist das unsere Sehnsucht? Und unsere Sinne sind hauptsächlich mit unserer himmlischen Heimat beschäftigt? Dass wir immer bemüht sind, die Absichten Gottes für unser Leben jetzt zu erkennen? Dass wir, wenn wir wie heute zusammenkommen, in erster Linie da sind, damit wir unserem Vater durch sein Wort hören, von ihm Weisheit empfangen, ihn lieben, preisen, anbeten? Oder sind wir mit den Sorgen dieser Welt beschäftigt? Wenn das so ist, dann ist kein Unterschied mehr zwischen der Braut und einer fremden Frau, die eigentlich mit dem Bräutigam nichts zu tun hat. Wie dieser zeitliche Ablauf der Geschehnisse sein wird, schildert uns der Herr in der Offenbarung durch den Apostel Johannes. Und vor allem ist es so, wenn der Herr den Apostel Johannes in den Himmel holt, um ihm diese Offenbarung für uns zu geben, für uns als die Braut. Es kann doch nicht sein, dass wir sagen, ja, ja, was er offenbart hat an gewaltigen Geheimnissen, interessiert uns nicht. Er will uns das sagen, offenbaren. Genauso wie das Geheimnis der Gemeinde, das Geheimnis der Christus, das von dem Herrn, der Apostel Paulus, für uns offenbart wurde. Da müssen wir konsequent bleiben. Sind wir seine Kinder? Sind wir die Braut Christi? Wollen wir von unserem Bräutigam hören? Weil er uns nährt und lehrt und pflegt. Aber wir lassen uns nicht belehren. Das kann nicht sein. Wir werden heute uns mit dem ersten Absatz in Kapitel 19 der Offenbarung beschäftigen. Ich fange mit Vers 1 an. Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach: Halleluja. Mit dem Wort Halleluja werden wir uns auch kurz beschäftigen nachher. Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet. In der Schrift wird die große Hure, die falsche Braut Christi, bezeichnet. Da gibt es die wahre Gemeinde, es ist die wahre Braut Christi, und es gibt die falsche Gemeinde, wird als die falsche Braut Christi bezeichnet. Wir sehen das auch in den Kapiteln danach mit der Hure von Babylon bezeichnet oder sogar selbst die große Stadt Babylon, die sich der Welt absolut gleich gemacht hat. Es geht um Macht und Weltlichkeit und nicht mehr um die Gesinnung und Sehnsucht nach dem Bräutigam im Himmel, der sehnsüchtig auf seine Braut wartet. Aber das ist die Prophezeiung, haben wir noch nicht erlebt. Denn er hat die große Hure gerichtet. Das ist die Offenbarung, die der Apostel Johannes empfangen hat, wie es geschehen wird. Welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Bis in der Trübsalzeit werden so viele Gräueltaten geben. Da wird so viel Unterdrückung geben. Da gibt es abscheuliche Ereignisse, die da passieren. Und da können wir nicht genug danken, dass wir all das nicht erleben werden, sondern unser Herr vorher zu sich holt und entrückt. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht, und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und nochmals sprachen sie Halleluja, und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach: Lobt unseren Gott, all seine Knechte, und die ihr ihn fürchtet, sowohl die Kleinen als auch die Großen. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königherrschaft angetreten. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Also wir sehen hier die Ereignisse. Da kommt das Brautkleid aus feinen Leinwand, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe: Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Das sind die eingeladenen Gäste. Das werden wir auch sehen. Welche Gäste sind das, die bei der Hochzeit dabei sein werden? Und sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und welche Braut, die ihren Bräutigam liebt, hat nicht diese Sehnsucht, das Ganze zu erfahren? Wie ist der Weg dahin? Was macht sie vor der Hochzeit? Während der Hochzeit? Nach der Hochzeit? Wie wird das Ganze ablaufen? Bevor natürlich die Hochzeit stattfindet, wissen wir aus der Schrift, das hat auch der Herr dem Apostel Paulus offenbart, dass wir vor diesen unbeschreiblich schrecklichen Ereignissen, vor der Trübsalzeit, entrückt werden. Über die Entrückung lesen wir fast überhaupt nichts in der Offenbarung. Das ist, was der Herr dem Apostel Paulus offenbart hat. Aber wir wollen uns mit dem Thema auch Entrückung beschäftigen, weil das eigentlich das nächste Ereignis für uns ist. Bevor wir im Himmel sind, werden wir zuerst entrückt. Wir sind jetzt auf der Erde. Die Offenbarung, gerade ab Kapitel 19, beschäftigt sich mit uns als die Braut Christi, die im Himmel ist, die in Sicherheit gebracht wurde von ihrem Bräutigam, bevor diese Gräueltaten hier entstehen. Aber wir wollen uns mit dem Ereignis Entrückung vorher beschäftigen, weil es ist das nächste Ereignis. Ab dem vierten Kapitel, also die ersten Kapitel kennen wir, wir haben uns auch letztes Jahr damit beschäftigt, das sind die sieben Sendschreiben hauptsächlich, die der Herr an die sieben Gemeinden gerichtet hat, als die Gemeinde noch auf der Erde war, also in unserer Zeit. Die sieben Sendschreiben gelten für die Gemeinden unserer Zeit. Wenn wir nochmal Revue passieren lassen, was da drin stand in den einzelnen Schreiben, dann werden wir feststellen, das ist der Zustand der Gemeinden allgemein in unserer Zeit, beziehungsweise seit 2000 Jahren bis heute, hat sich nicht viel geändert. Da denkt man, das ist jetzt geschrieben worden, der Brief. Das einzelne Schreiben, eins nach dem anderen, gelten genauso seit 2000 Jahren wie heute für die Gemeinde in unserer Zeit. Ab dem vierten Kapitel der Offenbarung des Johannes wird die Braut, also die Gemeinde, auf der Erde nicht mehr erwähnt. Ihr Bräutigam hat sie in den Himmel in Sicherheit gebracht, während auf Erden die furchtbaren Ereignisse oder die Gerichte losbrechen. Bringen sie erstmal in Sicherheit. Das ist für uns auch eine gewaltige Verheißung. Zusätzlich sagt uns Johannes in Kapitel 4, dass er in den Himmel versetzt wurde. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir vor den Erschütterungen dieser Welt zum Herrn entrückt werden. Was für eine Gnade, dass wir, die Gläubigen, während die Welt erschüttert wird, wie uns in Offenbarung 6 bis 18, die Kapitel 6 bis 18, schildern diese erschütternden, gewaltigen Ereignisse. Dass während die Welt erschüttert wird, schon im Himmel sein und die Segnung des Vaterhauses genießen dürfen. Einerseits ist es traurig, wenn wir sehen, was hier auf dieser Welt passiert. Andererseits ist eine Riesengnade, dass wir verschont bleiben von all diesen Ereignissen. Und doch hat die Hochzeit des Lammes bis dahin noch nicht stattgefunden. Also wir werden entrückt, wir sind im Himmel, wir schauen auf die Erde, was da alles abläuft. Grausamkeit pur. Aber wir sind in Sicherheit und verschont. Über die Entrückung der Braut hat uns der Apostel Paulus an mehreren Stellen berichtet. Wir lesen hier im ersten Brief an die Thessaloniker, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Und jeder Satz, jedes Wort ist für uns wichtig. Das gibt uns Gewissheit, gibt uns Mut, gib uns Freude. Er sagt, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Also wir sind gerade, wenn man nicht ein kleines Kind ist, mit dem Thema konfrontiert, Beerdigung und Wiederbeerdigung und Wiederbeerdigung. Und der ist gestorben und der ist gestorben. Und diese Sorge vor dem eigenen Tod oder vor dem Tod anderer, Angehörige, Freunde, Bekannte und so weiter, hat die Menschheit immer beschäftigt. Und deshalb sagt auch der Apostel Paulus, ich will euch berichten über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Klar, wenn einer keine Hoffnung hat, der weiß nicht mehr, was da passiert nachher. Viele sagen, ich lasse mich überraschen. Und wenn das eine böse Überraschung ist, dann habe ich Pech gehabt. So. Wenn wir aber die Möglichkeit haben, von Gottes Wort zu hören, was und wie es sein wird, dann haben wir auch diese Hoffnung, die uns Freude bereitet, die uns Frieden bereitet. Und diese sollten wir kennen. Die Hoffnung auf das, was geschehen wird. Und wir sollen wissen, was geschehen wird, damit diese Hoffnung nicht stirbt, damit sie in uns lebendig bleibt. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, schreibt der Paulus, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben. Es wird natürlich den Zeitpunkt geben, wenn der Herr kommt, dass einige Menschen noch hier leben. Die meisten oder viele sind schon entschlafen, aber es sind einige, die am Leben sind. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, das lesen wir wiederum in der Offenbarung, sehr ausführlich. Also wenn das passiert, wird der Herr persönlich vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also der Herr persönlich wird herabkommen und seine Braut mitnehmen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Ab dem Zeitpunkt sind wir bei dem Herrn alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Er sagt uns am Anfang und auch am Ende von diesem Absatz, warum er uns darüber berichtet, damit wir die Hoffnung nicht verlieren und traurig sind wie die Welt. Und am Ende wiederholt er das, tröstet euch. Ihr werdet für eine Weile vielleicht leiblich nicht mehr sehen, aber ihr werdet wieder zusammenkommen, leiblich. Auch wenn einer für eine Weile jetzt nicht mehr da ist im Leib. Aber wir werden alle den verherrlichten Leib haben und wir werden uns wiedersehen. Und ähnlich schreibt er auch an die Korinther im ersten Brief, Kapitel 15, ich lese die Verse 51, 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wer ist so gleichgültig und töricht, dass er nicht hinhört oder hinhören möchte, wenn der Apostel Paulus ein Geheimnis verraten wird, das er von dem Herrn persönlich empfangen hat? Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick. Zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen. Und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Wir wissen auch an mehreren anderen Stellen, dass wir auch den gleichen verherrlichten Leib bekommen werden wie der Herr selbst. Wir werden ihm gleich sein. Wenn wir das glauben, da kann uns keiner mehr diese Freude wegnehmen. Wenn wir das nicht glauben, dann können wir die Bibel zuschlagen und an die Seite schieben. Wenn wir es aber glauben, lass uns daran festhalten, dass diese Freude immer wieder in uns angefacht wird und nicht von den Herausforderungen des Alltages runterziehen. Nur wenn wir himmlisch gesinnt sind, können wir das uns Anvertraute, irdische Anvertraute, mit der Weisheit Gottes bewältigen. Ob das eine Krankheit ist oder Arbeit oder egal in welcher Art und Weise, was uns herausfordert, das können wir nur, wenn wir himmlisch gesinnt sind, wenn wir verstehen, dass wir die Braut Christi sind und mit der Weisheit Gottes können wir im Sinne des Vaters alles bewerkstelligen. Komme ich jetzt zu dem letzten Punkt. Der Bräutigam tritt die Königherrschaft an. Im Moment sitzt der Bräutigam zu Rechten des Vaters. Und Er wacht auch über uns, über die Gemeinde, nährt die Gemeinde. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo er die Herrschaft, die Königherrschaft antritt. Da wird er aktiv werden. Im Moment richtet der Herr die Welt nicht. Die Welt hat einen Herrscher und der heißt der Satan. Das ist nicht der Herr Jesus Christus. Das ist der Fürst dieser Welt. Die Schrift sagt, es ist der Gott dieser Welt. Der Herrscher dieser Welt. Die verschiedenen Bezeichnungen. Aber das wird nicht so ewig bleiben. Es gibt den Zeitpunkt, wo der Vater ihm diese Herrschaft übergibt. Und dann ist es auch ein einschneidendes Ereignis. Wir sind bei ihm oben im Himmel und unser Herr Jesus wird diese Herrschaft, Königherrschaft von seinem Vater übertragen bekommen. Und ein Herrscher kann nicht mehr sitzen bleiben, er muss für Ordnung sorgen. Nur ein schlechter Herrscher lässt alles Böse gedeihen und wachsen und interessiert sich für das Ganze nicht. Sie sollen machen, was sie wollen. Die Hauptsache, geht es mir gut. Nein, ein guter Herrscher wird für Ordnung sorgen, dass das Böse entfernt wird. Wir lesen das in der Offenbarung 19, die Verse 1 und 6. Haben wir vorhin auch kurz gelesen, aber wir bleiben bei den zwei Versen hier. Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel. Im Himmel gibt es sehr viele im Moment. Es gibt die Gläubigen aus dem Alten Bund, es gibt die Gläubigen aus dem Neuen Bund, es gibt die vielen Engel, das sind die Himmelsscharen, sitzen alle im Himmel. Und diese große Volksmenge im Himmel, die sprach, Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge, in Vers 6, wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen, Halleluja! Aber ich will jetzt nicht zu laut schreien, da kann man sich vorstellen, wenn diese Volksmenge, das hören wir auch, eine laute Stimme, wenn sie alle Halleluja schreien. Das wird auch in Vers 6 beschrieben. Eine Stimme einer großen Volksmenge, wie das Rauschen vieler Wasser und der Schall starker Donner, wenn sie Halleluja schreien. Warum? Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königherrschaft angetreten. Man muss sich vorstellen, bis zu dem Zeitpunkt geschehen unglaublich grausame Ereignisse auf dieser Welt. Und die Menschen, die zu Gott finden und Buße tun, die werden enthauptet, die werden getötet, sie werden verfolgt. Und wir wissen auch, dass das Tier und sein Mahlzeichen, wer das nicht akzeptiert, sie werden nicht zum Essen bekommen und, und. Und die große Volksmenge im Himmel beobachtet das Ganze und kann noch nichts tun. Warum? Die Zeit ist noch nicht gekommen. Das ist traurig. Einerseits ist wunderbare Gnade, dass wir nicht dabei sind. Andererseits ist sehr traurig. Gerade wenn man auch darauf schaut, wie die zum Glauben gekommenen verfolgt werden, umgebracht werden. Und da kann man nichts tun. Und wenn der Zeitpunkt kommt, dass der Herr diese Herrschaft bekommt, dass er aktiv wird und er wird jetzt anfangen, diesen Übel, diese Gerichte zu Ende führen, dann schreien sie alle Halleluja. 1. Korinther 15 lesen wir die Verse 25. Vers 25 ist es. Da sagt Paulus, denn er muss herrschen. Im Moment herrscht der Herr nicht hier. Aber er muss herrschen. Der Zeitpunkt muss kommen. Warum? Bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und der Vers 26 sagt er uns, was auch in der Offenbarung sehr ausführlich beschrieben ist, als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Also wir werden bei unserer Reise, wir kommen nicht drum herum, dass wir unseren Plan, was Gott uns vorbereitet hat, als die Braut Christi zu erkennen und zu verstehen, was ist der Plan, was passiert eigentlich. Da kommt irgendwann auch Hochzeit des Lammes, dann mal das tausendjährige Reich, dann wird der Teufel für eine Weile wieder freigelassen und dann wird das Gericht vor dem weißen Thron und dann die Ewigkeit. Und das sollen wir verstehen. Das ist nicht so kompliziert, wie wir uns vorstellen. Ja, das ist Offenbarung, ist ein Buch mit 7 Siegeln. Gerade was die Gemeinde anbetrifft, uns anbetrifft, ist sehr, sehr deutlich beschrieben. Und da wollten wir eigentlich vor etwa einem Jahr mit dem Thema beschäftigen, Offenbarung. Und Gott hat uns jetzt durch das Thema Braut Christi hineingeführt. Also er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Der Herr Jesus wird seine Königherrschaft antreten und dann fängt er an, all seine Feinde zu beseitigen. Wir werden sehen, das große Tier, die große Hure, die große Stadt Babylon wird bezeichnet, der falsche Prophet, der Teufel, die Schlange, die als Teufel oder Satan bezeichnet, und all ihre Anhänger. Da wird der Zeitpunkt kommen, eins nach dem anderen wird all das Böse aus der Welt weggeschafft. Beim Antritt der Königherrschaft hören wir den lauten Ruf der großen Volksmenge im Himmel: Halleluja! Für mich war das auch sehr interessant zu erkennen, was dieses Wort Halleluja für eine gewaltige Bedeutung in sich trägt. Wir benutzen den Begriff ziemlich häufig und ich weiß es nicht jetzt, ob das jetzt zu schnell benutzt oder nicht. Auf jeden Fall wollen wir uns mit dem Begriff Halleluja kurz beschäftigen. Halleluja kommt aus dem Hebräischen, heißt Hallelu, Jahwe. Hallelu, das ist im Plural Imperativ, bedeutet preist. Das ist ein Schrei, preist alle miteinander, die große Volksmenge im Himmel. Jahwe ist der Herr. Preist den Herrn. Ich denke, wir benutzen auch den Begriff im richtigen Zusammenhang. Wenn irgendwas Tolles passiert, was uns aus der Bedrängnis befreit, schreien wir Halleluja. Das ist schon der richtige Zusammenhang. Aber lass uns mal anschauen, wie der Begriff oder das Wort Halleluja in der Bibel vorkommt. Kapitel 19 ist die einzige Stelle im Neuen Testament, in der dieses Wort Halleluja ausgesprochen wird. Das war mir auch nicht so bewusst. Nirgendwo kommt das Wort vor. Wir benutzen das Wort tagtäglich, Halleluja. Aber im gesamten Neuen Testament finden wir das Wort nirgendwo. Nur da, bei diesem Ereignis, wo der Herr seine Königherrschaft antritt. Und das gleich 4-mal. Wir haben das gelesen in Kapitel 19, die Verse 1 bis 9, 4-mal hintereinander. Schreit die Volksmenge im Himmel, die große Volksmenge im Himmel, Halleluja. Weil der Herr nun nach seiner Auferstehung die Königherrschaft angetreten hat. Das ist der Grund. Das ist eine unbeschreibliche Freude, muss so sein, dass wir im gesamten Neuen Testament kein einziges Mal hören. Da muss man sich vorstellen, was für Druck auf diese Volksmenge im Himmel lastet, all das zu sehen, was auf der Erde passiert. Und die können nichts machen. Und da kommt der Zeitpunkt, dass der Herr jetzt die Herrschaft antritt, um das Übel zu beseitigen. Endlich preist den Herrn! Preist den Herrn! Das wird jetzt ein Ende geben. Das kann man sich gar nicht mal anschauen, das kann man sich nicht mal vorstellen, wie übel das zugeht, da unten. Und dann ist ein Riesengeschrei. Halleluja. Deshalb finden wir dieses Wort im ganzen Neuen Testament nur hier. Im Alten Testament, ist auch interessant, finden wir auch nirgendwo, außer in dem Psalm. Und zwar ab Kapitel 104. Und immer dann, wie auch hier in Kapitel 19, wenn die Herrschaft des Herrn verkündet wird. Das wird auch, das ist die Offenbarung auch für das irdische Volk Gottes aus dem Alten Bund. Weil wir wissen, das Geheimnis der Gemeinde war verborgen. Ab dem Zeitpunkt, wo der Herr mit Macht und Kraft und Herrschaft wiederkommt, das war schon dem alten Bund, dem irdischen Volk Gottes bekannt. Und deshalb sehen wir das auch in den vielen Büchern, Jeremia, Hesekiel, auch in den Psalmen von David. Und da finden wir auch das Wort immer wieder, Halleluja. Ja, ich würde hier einen Stopp machen. In Teil 3 geht es weiter mit der Braut Christi. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Freude und diese Sehnsucht als wirklich eine Braut, die auf ihren Bräutigam wartet und sich danach sehnt und ihre Sinne nach oben gerichtet sind und nicht hier nach unten. Wir leben zwar in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. In diesem Sinne sage ich Amen und ich darf auch Halleluja sagen für all das, was uns erwartet.